zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zu viel, der Mental Health Podcast, powered by Valeara und hostet bei mir Lars Tönz Feuerborn. Und heute habe ich wieder meine Co-Hosts Christian Uttler und Simone Hoffmann dabei. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo.
Ich freue mich auch.
Ich freue mich auch. Hallo.
Sehr schön. Wir werden heute darüber sprechen, Pflichtgefühl versus Selbstfürsorge, warum wir uns so schwer tun, auszusteigen. Also wir wollen heute mal so ein bisschen gucken, wie ist das so mit der inneren Spannung zwischen Verantwortungsbewusstsein, Loyalität und dem Bedürfnis, aber auch nach Selbstschutz. Euch kennt man jetzt mittlerweile, würde ich sagen, auch hier schon im Podcast, aber um das nochmal eben einzuordnen. Christian, du bist Psychotherapeut und auch Arzt und Simone, du bist Coach und Achtsamkeitsexpertin und auch Yogalehrerin. Wir starten mal rein. Wer kennt es eigentlich nicht? Pflichtgefühl, Loyalität, Verantwortung ist natürlich alles schön und gut, kann man immer gebrauchen. Aber was passiert, wenn wir das alles so ernst nehmen, dass wir uns selber dabei verlieren? Und ich kenne das noch, ich gehe jetzt einfach mal mit einem Beispiel von mir rein. Als eine mir nahestehende verwandte Person, damals war ich 22 und musste von heute auf morgen, obwohl ich selber noch gar nicht im Leben stand, die Verantwortung übernehmen. Und diese Person wurde einfach nachts bei mir abgeliefert und dann hieß es, hier ist dein Problem, und die Person war schwerst depressiv und es war so schlimm mit der Depression, dass sie nicht in der Lage war, für sich zu sorgen, nicht selbstständig zu essen, zu trinken, sich nicht zu pflegen. Also es war wirklich in einem richtig tiefen Loch und ich kannte diesen Zustand, aber natürlich kannte ich nicht diesen Zustand unter meiner Verantwortung, in dem Alter noch hinzukommt. Und mir wurde gesagt, ja, das ist jetzt dein Problem. Die andere Person, die eigentlich zuständig gewesen wäre, hat sich aus dem Staub gemacht. Und auch meine Familie hat dann einfach gesagt, nee, wir können da jetzt gerade nichts machen. Da musst du dich jetzt drum kümmern, weil du bist vor Ort und von uns ist gerade keiner da. Also ist das dein Ding. So, dann habe ich gemacht. Neben 50 Stunden Arbeit in der Woche wegen Ausbildung und Nebenjob bin ich reingegangen und habe gesagt, okay, ich übernehme das jetzt hier und habe diese Person erstmal eine Woche lang bei mir zu Hause betreut, möchte ich es nennen, und darauf hingearbeitet, dass diese Person freiwillig in eine Klinik geht, weil so einfach ist es ja auch nicht mit mal eben jemanden einweisen. Habe das Ganze dann durchgezogen, bis ich die Person in der Klinik habe und habe dann ein Jahr lang jeden Tag eigentlich den Klinikbesuch gemacht, die Gespräche mit Ärzten geführt, bis mir irgendwann diese Ärzte auch gegenüber saßen und gesagt haben, mach so weiter und wir sehen uns wieder. Und der Joke kommt zum Schluss, ich saß dann wieder vor diesen Ärzten irgendwann und genau mit dem Problem, dass es zu viel wurde. Und da wären wir schon beim Thema. Ich habe natürlich ein Pflichtgefühl dieser Person gegenüber gehabt, weil sie mir sehr nahe stand oder auch steht. Dann Loyalität ist klar, Verantwortungsbewusstsein kommt auch hinzu und dann dieser Druck der Familie, der sagt, hey, du musst. Aber das, was ich am wenigsten gemacht habe, war dabei auf mich zu achten. Und da sind wir doch eigentlich schon im eigentlichen Thema drin. Und zwar sind wir da auch wieder bei zu viel. Es war einfach zu viel in meinem Leben. Es war zu viel für einen 22-Jährigen, sich diese Verantwortung zu übernehmen. Und Christian, warum ist das so, dass wir oftmals uns da schwer tun, auch einfach mal zu sagen, nein, das mache ich nicht, oder uns da rauszuziehen? Und was macht eigentlich die Erziehung, unsere Kultur, die Rollenbilder, wie sehr prägt das eigentlich jemanden, der in so eine Situation reinkommt?
Ja, wo du das jetzt beschrieben hast, hatte ich so ein bisschen ein Gefühl, was du wahrscheinlich fragen wirst. Und ich würde es aber gern überraschend machen und mit einer Gegenfrage antworten, ja, und beim Symptom bleiben. Ich würde interessieren, in dem Moment, wo der kam zu dir und du diese Bürde aufgelegt bekommen hast, was ist denn da bei dir eigentlich so von Gefühlen abgegangen, vielleicht weniger von den Gedanken, sondern von den Gefühlen? Was hast du denn selber gespürt?
In dem Moment habe ich nur funktioniert. Ich habe jetzt nicht wirklich viel gefühlt. Für mich war das Gefühl von, okay, ich liebe diese Person, also helfe ich ihr. Es ist gerade alles völlig egal, sondern ich handle jetzt diese Situation, weil, also mein ganzes Leben bestand in der Vergangenheit aus Situationen, wo es darum ging, irgendwie funktionieren zu müssen, auch in Extremsituationen. Und das war ja wieder sozusagen eine Extremsituation, wo ich dann gesagt habe, okay, ich will jetzt einfach nur funktionieren und habe dann wirklich nur noch funktioniert. Und das Gefühl war ja mit Sicherheit auch ein Gefühl der Überforderung, auch ein Gefühl von Aggression, definitiv auch, weil warum hat mir keine Sau geholfen? Ich habe eine riesen Familie, ich habe um Hilfe gerufen und keiner hat was getan. Und ja, das war eine Mischung aus natürlich Liebe, Verletztheit, Aggression und teilweise Verzweiflung, aber dann halt auch wiederum des Gefühls des einfach machen. Einfach
also
machen und weiter.
Spontan erstmal, du hast funktioniert und die Sensoren haben eigentlich am Anfang sogar versagt. Du hast gar nichts gefühlt. Kein Gefühl hat dich geleitet. Und letztendlich, wenn du sagst, was hat denn der Lars inwendig zu dir gesagt, dass du da so ins Funktionieren kommst? Was wäre denn passiert, wenn du dir vorstellst, du hättest jetzt nicht funktioniert? Was hätte denn dann der Lars zu dir gesagt?
Naja, die Option bestand einfach gar nicht. Also diese Option besteht in der Situation bestand sie nicht, weil es gab ja keine Option. Was hätte ich mit der Person machen sollen? Hätte ich sagen sollen, nee, danke, tschüss. Die hätte ja nicht mal, die wär nicht mal mehr nach Hause gekommen. Es wäre ja nicht mal jemand zu Hause gewesen, der sich gekümmert hätte, weil die andere Person hat sich aus dem Staub gemacht. Also das war schon so, dass du im Endeffekt in eine Situation so dermaßen reingezwungen wurdest, dass du wirklich keine Entscheidungsgewalt mehr über dein eigenes Leben in dem Moment hast, weil du musst.
Letztendlich sind ja zwei Sachen passiert, nämlich erstens, die Gefühle haben dir irgendwie nicht gezeigt, was ist denn eigentlich los mit dir und wo wird dich das hinführen und wo sind die Gefahren. Und zweitens, der innere Lars hat gesagt, alternativlos, es gibt keinen Plan A oder keinen Plan B, es gibt keine andere Option, ich kann auch gar nicht anders aus. Und natürlich bist du dann irgendwo selber erstmal extremst gefangen in deiner Pflicht, was wahrscheinlich eine sehr, sehr typische Konstellation ist, wenn man so in diesem Pflichtstrudel drin sitzt.
Auf jeden Fall. Was würdest du sagen, was sorgt dafür, dass wir dann eben genau so funktionieren und dass unser Körper im Endeffekt da nicht mehr auf unseren Selbstmechanismus drauf geht und wir einfach im Endeffekt dann nur noch diesen Funktionsmodus anhaben?
Ja, ich denke mal, weil ich ja eher von der Analyse komme, wo wir kleine Kinder waren, war das anders. Da haben wir Lust und Unlust gehabt und haben irgendwann mal gesagt, ist mir doch egal, ich möchte nicht mehr, ich möchte nicht aufräumen, ich möchte nicht das, was die Mama tut. Aber über die Zeit hat uns das Unbewusste immer mehr einen Streich gespielt, nämlich wenn wir Dinge nicht machen, was passiert dann? Dann kriegen wir von der Mama Liebesentzug. Dann werden wir in die Ecke gestellt, dann werden wir nicht mehr gesehen, dann werden wir vielleicht bestraft, dann werden wir geblamed. Und in dieser Isolation, in dieser Einsamkeit, in diesen Gefühlen wollen wir ja nicht sein, die wollen wir nicht aushalten. Und deswegen kommt immer mehr, ich gehe in das Parieren, in das Funktionieren, in das Pflichtabarbeiten, weil dann diese Bestrafungsmechanismen sozusagen nicht eintreten. Und über diesen Weg lernt oder hat wahrscheinlich auch dein Unbewusstes sehr rigide gelernt, du musst und vor allem, ich darf auch nicht nach links und nach rechts schauen, ich muss einfach durch. Und das hat sogar so gut gelernt, dass du deine Gefühle ausschalten kannst.
Ja, weil das war halt auch natürlich Thema in meiner Therapie, jetzt sage ich mal die letzten 3 Jahre, wo immer dieses ich muss, wo meine Therapeutin hat immer gefragt, warum müssen sie denn schon wieder? Was haben sie denn schon wieder? Warum müssen sie jetzt schon wieder? Ich sage, ja, ich muss einfach. Und dann sagt sie, nee, sie müssen gar nicht. Sie müssen jetzt einfach mal runterfahren. Und das ist eher so der Punkt, dass man da das einfach auch merkt. Simone, was denkst du, warum viele Leute einfach in solchen Momenten dann nicht so genau mehr wissen, was sie eigentlich brauchen?
Ja, ich glaube, wir sind da wieder an dem Punkt, an dem wir häufig kommen in unserer Dreierrunde, nämlich die genaue Achtsamkeit, das genaue Empfinden nach innen, wie geht's mir wirklich? Ich glaube, also in meinem Yoga-Unterricht sage ich manchmal meinen Yoga-Schülerinnen und Schülern an, spür mal rein, wie geht's dir jetzt gerade wirklich? Wie geht's dir eigentlich? Also so dieses, wie geht's mir gerade, ist, glaube ich, keine Frage, die wir mit aller Authentizität und aller Ehrlichkeit uns oft stellen am Tag. Wir funktionieren einfach. Und je mehr wir in die Achtsamkeit kommen, je mehr wir also wirklich wahrnehmen, was passiert da gerade in uns, desto genauer können wir darüber urteilen. Und dann kommt das Zweite, was Christian gesagt hat, natürlich dazu. Wenn ich dann feststelle bei diesem genauen, achtsamen Blick nach innen, nein, ich möchte eigentlich gar nicht, dann auszuhalten, was passiert, wenn ich klar ein Nein äußere. So, das ist dann der zweite Schritt und der ist auch nicht immer easy. Ich würde nur gerne noch mal zu deinem Beispiel sagen, du bist ja da in eine Situation hineingeworfen worden, wo du ganz offensichtlich keine Verhandlungsbasis hattest aus Loyalität, aus Liebe und so weiter und so fort. Ich würde jetzt mal sagen wollen, es gibt Situationen im Leben, die sind unverhandelbar und das schadet uns Menschen im Grunde auch nicht, dass wir in solche Situationen kommen. Ich glaube, in solchen Situationen können wir auch wachsen. Es ist nicht per se schrecklich, wenn wir mal für eine gewisse Zeit in Situationen geworfen werden, wo wir, ich sag's jetzt mal, mehr so Ruhrgebietsdeutsch, einen Arsch zusammenkneifen müssen und durch müssen. Deine Situation ist jetzt sicherlich eine Ausnahmesituation in vielerlei Hinsicht gewesen, aber ich finde nicht, dass es uns prinzipiell schadet, wenn wir mal in Situationen kommen, wo wir sagen müssen, okay, die ist jetzt gerade unverhandelbar. Jeder, der Kinder hat, weiß, die Zeit mit kleinen Kindern, die ist echt unverhandelbar. Ich kann mit einem kleinen Kind nicht darüber diskutieren, ob es jetzt Hunger hat oder in einer Stunde oder ob es jetzt genervt ist oder dann irgendwie so. Es geht einfach nicht.
Aber trotzdem finden ja dann schon, ich sag mal, Mütter in der Situation finden ja trotzdem auch Möglichkeiten für die Selbstfürsorge. Sollten sie zumindest.
Ja, da frag mal die Mütter. Nein, ich glaube nicht, dass alle Mütter sagen, da finden wir genug Zeit für Selbstfürsorge. Da bin ich mir ganz sicher. Und im Übrigen, ich bin Mutter. Und ich würde sagen, nein, die findest du. Zumal, wenn du dann noch arbeitest, wie ich es getan habe, nämlich 40 Stunden und mehr. Nein, findest du nicht. Also nicht automatisch. Das muss man sich eher kämpfen.
Ja, das meine ich ja damit. Also man muss da wahrscheinlich seinen Weg gehen. Also ich kann da gar nicht mitreden, weil ich einfach, ich habe weder Kinder noch bin ich eine Mutter. Christian, was willst du noch sagen?
Nee, ich habe ja 4 Kinder, drum war ich häufig oder bin immer noch in der Überforderung. Aber ich bin sehr noch bei Simone und bei deinem ersten Moment und bei der Frage, nämlich, wie geht's mir jetzt? Natürlich kann ich mir über die Zeit auch abtrainieren, mir diese Frage zu stellen, weil nämlich die Antwort zu hart ist. Die Antwort kann ja sein, hey, ich komme mit dieser Situation hinten und vorne nicht zurecht. Ich schaffe das nicht. Ich möchte diese Überforderungsgefühle gar nicht haben, weil die Überforderung natürlich auch in meinen Selbstwert einzahlt und dann sage, ja, wer bin ich denn überhaupt? Jetzt schaffe ich das nicht. Ich bin kein guter Helfer, ich bin kein guter Freund, ich bin nicht loyal, also zum Ersten. Und zum Zweiten dann, was mache ich, wenn dann diese Erkenntnis kommt? Es gibt keine Alternative. Mhm. Es gibt nicht links und rechts, dann drehe ich ja noch mehr hoch. Insofern ist es vielleicht auch irgendwo natürlich auch ganz was Natürliches, dass ich mir die Frage natürlich nicht bewusst, aber unbewusst gar nicht zulassen möchte.
Mhm. Ja, also bei mir war es ja dann letztendlich so, ich habe dann ja wirklich ein Jahr funktioniert und ich muss sagen, ich habe alles mitgemacht in diesem Jahr. Also es ging von tiefster Depression, von heute auf morgen in die volle Manie. Also wir sprechen hier von einer bipolaren Störung, die ist richtig, oder? Manisch-depressiv, bipolar. Mhm. Nur um das nochmal korrekt einzuordnen. Vielleicht kannst du auch gleich nochmal was dazu sagen, oder das machen wir direkt. Depressiv, denke ich mal, ist mittlerweile bekannt, die Symptome, die so mitgehen. Was passiert bei einer manischen Person?
Naja, ich habe auf der einen Seite ja das Gefühl der Gefühllosigkeit und bin letztendlich starr, nehme nichts mehr wahr und bin auch handlungsstarr. Das Ganze kann aber auch umspringen, interessanterweise, in eine sehr produktive Phase, in der ich auf einmal überaktiv bin. Das Problem ist, in dieser Überaktivität verliere ich auch letztendlich einen Bezug zu mir, bin eigentlich dadurch, merke auch meine Erschöpfungssymptome nicht mehr und vor allem, ich kann dieses übertriebene Agieren gar nicht genießen, sondern bin dabei eigentlich ein sehr, sehr Getriebener und Getrieben und Getriebener, verliere dabei auch immer mehr eigentlich Kontrolle über mein Tun. Mitunter denke ich auch, ich bin der Größte, ich bin der Stärkste, ich bin der Beste. Also jeder, der vielleicht schon mal Amphetamine genommen hat oder Kokain, kann sich vielleicht so in einer Art und Weise vorstellen, was für eine Richtung das geht. Blöderweise bei den Drogen ist ein bisschen Genuss dabei. In der manischen Phase hat es eigentlich nichts mehr mit Genuss zu tun.
Das kann ich nämlich so bestätigen. Bei mir war es nämlich wirklich so, ich bin in einen Tag hingefahren und die Person war immer noch schwer depressiv. Und ich komme wirklich, mag einen Tag Pause zwischen gewesen sein, aber ich komme wieder in die Klinik und man sagt mir schon am Eingang, es war eine geschlossene Station, sagt man mir, ja, wir haben ... verlegt auf ein Zimmer mit Kameraüberwachung, voller Überwachung, wo ich schon gesagt habe, okay, finde ich jetzt heftig, und komme rein und es hieß nur, seien Sie auf einiges gefasst. Und dann komme ich in dieses Zimmer, das Zimmer war komplett dekoriert mit allem Möglichen, womit man dekorieren konnte, ob Klopapier, Papier, Zettel, gemalte Sachen, sonstiges, Klamotten wurden irgendwie damit benutzt als Deko. Also es war wirklich von einer Person, die vorher kaum noch ein Wort gesprochen hat, zu einer Person, die mir freudestrahlend entgegenkam und mir erstmal alles präsentiert hat, was sie in dieser kurzen Zeit gebastelt hat, was ja völlig absurd sich angefühlt hat. Und da habe ich schon so den ersten Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, okay, ich kenne diese Phasen mein Leben lang schon. Ich weiß, wie schnell das passieren kann, aber dass es so schnell passieren kann, war natürlich für mich neu, weil ich das nie am eigenen Leib mitbekommen habe. Und ab dem Zeitpunkt ging es langsam los, dass ich gesagt habe, pff, also ich weiß wirklich nicht, ob ich das jetzt noch lange packe, weil jetzt geht's los, dass es an meine Substanz geht. Und nachdem mir dann auch der Arzt dort vor Ort ja schon gesagt hatte, ja, wenn Sie so weitermachen, dann könnte es wohl sein, dass wir uns wiedersehen. Und dann kam so langsam dieser Punkt, wo es dann darum ging, Vormundschaft für diese Person zu übernehmen. Und ich sage noch im ersten Moment, ja, dann muss ich das ja wohl auch machen. Und da sind zum Glück dann Freunde bei mir eingeschritten und haben gesagt, nein, Lars, das musst du jetzt wirklich nicht auch noch machen. Und daraufhin hat die Person einfach einen gesetzlichen Betreuer bekommen, was auch gut so ist, weil hätte ich das noch übernommen, wäre ich wahrscheinlich komplett zusammengebrochen. Aber mein Zusammenbruch kam trotzdem. Es war dann im Jahr 2012, 2013, dass ich Ende 2012 gemerkt habe, ich sitze auf der Arbeit, ich kriege nichts mehr hin. Meine einfachsten Arbeitsabläufe funktionieren nicht mehr. Ich finde keine Ruhe mehr. Mein Leben hat sich immer mehr in die Nacht umgewandelt. Ich habe mich dann krank schreiben lassen, weil ich gemerkt habe, okay, ich komme dem Ganzen nicht mehr hinterher. Und habe gemerkt, okay, irgendwie kommen dir so ein paar Sachen bekannt vor, die du aus der Kindheit schon oft bei anderen auch gesehen hast oder in deiner Jugend. Und ich glaube, jetzt wird's Zeit, dich doch mal mit dir auseinanderzusetzen und nicht mehr mit den Problemen der anderen. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich dann ja, da sprechen wir mit Sicherheit nochmal in einer anderen Folge, ausführlicher drüber über meine Depression und alles, was zusammenkam. Aber wir kommen jetzt mal zu dem Punkt, als ich vor demselben Arzt sitze in dieser Klinik, weil ich mich irgendwann habe selber einweisen lassen, dass dieser Arzt vor mir sitzt und sagt, ja, weil ich habe dann vor ihm gesessen und gegrinst und gesagt, ja, hier bin ich jetzt, wie angekündigt. Er musste auch ein bisschen schmunzeln und sagt, ja, dann wissen wir aber jetzt, was ansteht und was wir machen müssen. Und Sie lernen jetzt einfach mal, sich um sich selber zu kümmern und machen mal hier alles aus. Und Sie sehen jetzt erstmal zu, dass Sie ankommen. Und dann habe ich durch diesen Klinikaufenthalt, und wie gesagt, darüber sprechen wir nochmal ausführlicher, aber habe ich gelernt, Selbstfürsorge für mich zu betreiben. Und das war natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil das habe ich in 22 Jahren nicht gelernt gehabt, sondern immer nur, ich muss erstmal, ich muss. Und vielleicht komme ich irgendwann mal am Ende auch, aber ich kam in meinem ganzen Leben nie für mich selber sozusagen. Also ich habe nie für mich eingestanden, ich habe mich nie um meine Selbstfürsorge, okay, das einzige Mal, wo ich für mich eingestanden habe, war, als ich mit 16 von zu Hause weggelaufen bin, weil ich gesagt habe, okay, so geht's auch nicht weiter. Aber diese Selbstfürsorge und dieses Nein-Sagen habe ich natürlich dann ja auch erst in dieser ganzen Phase gelernt. Und das war natürlich dann spannend, weil ab dem Zeitpunkt ist von mir alles abgebrochen. Ich musste mich nicht mehr um die Person kümmern. Ich musste mich nicht mehr mit den Ärzten rumschlagen. Es war alles in Betreuerhand. Ich muss sagen, im Nachgang, das war die beste Entscheidung überhaupt, weil dieser Betreuer hat dafür gesorgt, dass sie so gut versorgt ist, dass diese Person bis heute stabil ist, was es so auch in der ganzen Geschichte nicht gab. Und da bin ich sehr froh drum. Man mag sich jetzt drüber streiten, was stabil für die Person bedeutet, aber am Ende zählt, dass diese Person glücklich ist, dass kein Leid mehr über sie kommt, dass sie nicht in tiefen Depressionen oder in einer schweren Manie steckt, sondern dass sie einfach ein normales, einigermaßen normales Leben führen kann. Und das ist ja viel wichtiger. Und das hat natürlich dann viel gemacht. Ja, so erstmal zu meiner Geschichte kurz. Um das jetzt mal kurz anzureißen, um in dieses Thema nochmal reinzugehen. Christian, was würdest du sagen, was ist da bei mir passiert?
Also was ja ein Klassiker ist, was du beschrieben hast, aus dieser völligen Überforderung heraus hast du selber Symptome entwickelt und erst durch diese Krise, durch dieses Tal ist es so weit gekommen, dass du in eine Abgrenzung gehen konntest und dadurch, dass die Rahmenbedingungen sich verändert haben, du bist selber stationär gewesen, hast du in irgendeiner Art und Weise die Legitimation gekriegt, ich kann jetzt abgeben. Ich muss mich jetzt nicht mehr darum kümmern. Ich muss jetzt nicht mehr das machen, was ich am allerbesten kann, nämlich Fremdvorsorge, sondern ich vielleicht ein bisschen die Erlaubnis, damit anzufangen, das zu machen, wo ich nicht so gut aufgestellt bin wie ganz viele Menschen, nämlich in der Selbstfürsorge. Aber dazu braucht es mitunter eben auch vielleicht von außen her, das war ganz gut, weil die Krise so war, ich habe nicht mehr die Verantwortung, ich kann jetzt die Verantwortung abgeben. Das war natürlich bei dir krass, weil durch diesen Klinikaufenthalt hattest du sozusagen irgendwo einen Anker, dass es mir wirklich erlaubt ist. Anders wäre es wahrscheinlich noch ein deutlich schwererer Weg gewesen.
Ich habe es ja erst auch wirklich 3 Monate zu Hause mit mir selbst versucht und ich bin einfach nicht weitergekommen. Ich bin eher nur noch tiefer ins Loch gefallen. Ja, dann habe ich zu der Zeit auch noch schön gekifft und habe mich natürlich noch mehr in dieses Loch ziehen lassen. Und ein kleiner Tipp am Rande, wenn man gerade bei psychischen Erkrankungen und auch vor allem bei Depressionen sollte man nicht auch noch kiffen, weil das zieht einen dann noch besonders gut runter. Also ist jetzt mein persönlicher Tipp nach draußen. Aber ich hätte es wirklich ohne diese Klinik nicht schaffen können. Es wäre keine Chance gewesen, weil ohne, dass ich von meinem Zuhause rauskomme, dass ich aus meinem Alltag rauskomme und dass ich vor allen Dingen auch aus diesem Pflichtgefühl rauskomme, bin in diese Klinik rein, habe mein Handy ausgeschaltet und habe gesagt, okay, und jetzt können mich alle mal wirklich kreuzweise.
Also es ist eigentlich sozusagen was sehr Einfaches, nämlich ich verändere die Rahmenbedingungen und mitunter ist es eben auch die Rahmenbedingung einer Klinik oder einer Tagesklinik, die uns dabei hilft.
Genau, ich würde gerne unsere vielen Patientinnen und Patienten zitieren, die alle immer sagen, wenn wir mit ihnen sprechen, es gab den Punkt, da musste ich mich trauen zu sagen, jetzt brauche ich Hilfe, ich brauche Hilfe, ich schaffe es nicht alleine. Die beschreiben diesen Punkt, also diesen Moment von die Selbsterkenntnis, ich brauche Hilfe, das zu formulieren als den ersten Schritt hin zur Besserung und die dann sich einfach Hilfe geholt haben und damit in deutlich bessere Situationen kamen. Also und die dann auch immer gesagt haben, das war der Wendepunkt, der Punkt, wo ich mir wirklich eingestanden habe, geht nicht mehr alleine.
Würdest du auch sagen, dass dieses Pflichtgefühl zu so einem inneren Antreiber wird, der sich eigentlich für viele Leute erstmal als Stärke tarnt? Also das, ich sag mal, ne, dieses Pflichtgefühl.
Ja, der Kipppunkt, der ist individuell und wahrscheinlich manchmal auch formabhängig, aber ja klar. Ich bin keine Verfechterin von beim kleinsten Hindernis einknicken und dann sagen, ich brauche jetzt Selbstfürsorge und ich stelle mich dem nicht, weil ich glaube, daran wachsen wir. Es gibt keine klar formulierte Grenze oder keinen klar formulierten Kipppunkt für uns alle, wo man sagen kann, bis hierhin ist das alles noch tragbar und ab dann wirklich nicht mehr. Aber dann bin ich wieder bei der Achtsamkeit und bei der Innenschau. Wenn ich wirklich ehrlich nach innen gucke, wirklich und ehrlich, dann finde ich sehr schnell heraus, ist das jetzt etwas, wo ich merke, eigentlich habe ich noch Ressourcen, ich bin eigentlich nur unwillig oder es tut halt gerade weh, es ist unbequem. Wir müssen ja auch nicht durchs Leben laufen und glauben, unser Leben muss per se, niemand hat uns versprochen, dass das Leben grundsätzlich bequem ist. Niemand.
So. Das stimmt, wir haben keinen Vertrag bekommen.
Und ich glaube im Übrigen auch an Krisen. Ich glaube, die Krisen sind, ich würde sagen, das würde wahrscheinlich keiner von euch beiden, würde mir jetzt wahrscheinlich widersprechen. Die Krisen sind die Momente im Leben, an denen wir wachsen, aus denen wir wirklich Ressourcen in uns mobilisieren, von denen wir vorher nicht dachten, dass sie da sind. Und wenn wir die Krise hinter uns haben, sind wir Menschen mit einem tieferen und weiteren Erfahrungshorizont. Und das macht uns einerseits menschlich, das macht uns aber dann auch ja, zu Wesen, die sich weiterentwickelt haben. Insofern sind Krisen nicht per se etwas Schlechtes, so scheiße sie sind, wenn wir drinstecken, völlig klar.
Also da kann ich nur ganz klar sagen, für mich waren alle Krisen, klar waren die mehr als beschissen und es tut weh und das begleitet uns ein Leben lang. Aber ohne diese Krisen wäre ich heute nicht mit der Stärke ausgestattet, die ich habe.
Bin noch sehr bei deinem Pflichtgefühl und selbstverständlich ist es, und das ist auch das Dumme an diesem Pflichtgefühl, das zahlt erstmal auf unsere Stärke ein. Wir fühlen uns stark, wir fühlen uns kontrollierend, wir können gestalten, wir haben die Dinge, die Fäden in der Hand. Also das Gegenteil von Schwäche. Und ich hatte neulich versucht, nochmal der Simone zu erklären, so ein Modell, warum das mit dieser Schwäche für uns ziemlich schwierig ist, weil wir früher auch mal Löwen waren oder Antilopen. Und was schlingt der Löwe runter? Nicht die starke, schnelle Antilope, sondern die schwache. Also wenn wir schwach sind, dann ist es ein Symbol, so sind wir kondiert, dass das eigentlich gegen das Überleben einzahlt. Mhm. Jetzt in der modernen Welt, wo wir auf so einem hohen Tonus sind, ist es ja genau das Gegenteil, wie du merkst. Mitunter, wenn du nicht deine Schwäche spürst, die Überforderung, was am Anfang nicht möglich war, dann, wenn du sie nicht spürst, dann stirbst du. Aber wenn du die Schwäche spürst, wenn du die Schwäche zulässt, dann habe ich die
Stärke, sie zu spüren und überlebe.
Und dann überlebst du. Es ist sozusagen anders wie unserer Genetik. Und wir sind wahrscheinlich von der Evolution noch nicht so weit, weil wir das ja erst ein paar hundert Jahre oder nicht so lange haben mit dieser Schwäche, dass die eben auch wichtig ist. Und da spielt uns dieses Pflichtgefühl einen Streich. Mhm.
Gehen wir mal nochmal so rein. Es gibt so diese typischen Sätze, die, glaube ich, jeder schon mal zu sich gesagt hat. Ich will niemanden enttäuschen, ich werde gebraucht, ohne mich läuft's nicht, ich halte noch durch, bald wird's besser, wenn ich jetzt aussteige, bin ich egoistisch. Das sind jetzt nur mal so Beispielsätze. Weil ich halte noch durch, bald wird's besser, könnten jetzt meine Freunde alle unterschreiben, dass ich den sehr oft sage, aber ich kann es ja mittlerweile damit umgehen und dann auch irgendwann Stopp sagen. Christian, warum sind diese Sätze so innere Schutzmechanismen und wie kann es sein, dass sich so Überforderung oftmals so still dann anstaut und wie reagieren Körper und Psyche darauf?
Naja, also da sind wir vielleicht wieder bei dem Erlernten. Das sind ja die Sätze, die ich früher immer wieder gehört habe. Und wenn ich nicht danach gehandelt hätte, dann wäre ich vor mir selber als schwach, aber eben auch vor den Außen als schwach da gestanden. Und am Anfang merke ich natürlich körperlich nichts, aber über alles, wenn ich sozusagen in den Druck komme, was passiert? Es gehen die Stresshormone nach oben. Die Stresshormone werden zu chronischen Stresshormonen, was letztendlich in meinen Stoffwechsel einzahlt und was auch sozusagen in Herzfrequenz, Atmung, Muskeltonus einzahlt. Und natürlich über diese Stresshormone verändert sich dann über die Zeit auch die Plastizität meines Gehirns, was du ja zunächst auch gespürt hast. Nämlich du hast weniger Plastizität gehabt und hast dich abgeschirmt und hast gar nichts mehr gespürt. Und das ist ja eigentlich auch das Gefährliche daran.
Absolut. Simone, wie würdest du sagen, kann man diesen Sprüchen oder diesen eigenen inneren Sätzen auf die Spur kommen? Und was gibt es für Reflexionsfragen, um da halt vor allen Dingen die eigene Haltung mal zu hinterfragen?
Ui.
Erwischt.
Reflexionsfragen.
Kann auch einfach ein Tipp sein.
Naja, ich glaube schon, sich regelmäßig rauszuziehen aus Situationen, die zusätzlich triggern, da zählt sicherlich das Handy zu. Ich finde bisweilen auch einen Samstag in der Innenstadt unerträglich. Viel zu viele Menschen, viel
geht
zu voll.
Geht wirklich jemand noch freiwillig samstags in der Innenstadt? Christian?
Ich gehe eigentlich gern mit meiner Frau am Samstag.
Ja, ohne das Agenda, nicht, wenn man so rumbummelt, meinetwegen. Aber es sind einfach Dinge. Also sich einfach Stressoren entziehen.
Mhm. Ich gehe deswegen nur noch montags oder dienstags morgens. Vormittags in die Stadt.
Die Montage finde ich so deprimierend, dass ich die Montage dann auch meide, weil die finde ich, da ist wirklich auch eine ganz komische Energie in der Stadt.
Nee, ich muss es ganz leer haben, dann bin ich in einer Dreiviertelstunde durch mit dem, was ich brauche.
Naja, also jedenfalls Stressoren wirklich möglichst minimieren und versuchen, sich in Situationen zu bringen, in denen man sich mal anders spürt, als man es gewohnt ist. Ich bin ein ganz großer Fan von Kontakt mit Tieren. Die Tiere reagieren so unmittelbar, so direkt und so außerhalb von mentalen Konzepten, das finde ich zutiefst beruhigend. Ja, also das ist echt einer meiner Lieblingssachen.
Und du hast ja beim Yoga auch den Kopfstand gelernt, was du ja dann auch sozusagen so interpretieren kannst, dass du dann mal die Position wechselst.
Ich habe ehrlich gesagt, Christian, wenn wir beide manchmal in Sitzungen sitzen und ich merke, da überkommt mich jetzt Langeweile, Wut, Aggression. Ich finde, ich habe wirklich manchmal den Reflex, ich stehe jetzt auf und mache einen Kopfstand. Und dann stelle ich mir mal vor, was passiert denn, was würde denn jetzt wohl passieren, wenn ich mitten in so einer Sitzung, möglicherweise noch im Bläser, einfach mal in den Kopfstand gehe.
Das würde mir richtig gut gefallen.
Aber es hat für mich wirklich, in den Kopfstand zu gehen, hat für mich natürlich, die Welt dreht sich um. Also ich stelle die Welt auf den Kopf, ich stelle mich auf den Kopf. Es hat eine andere Perspektive und es hat eine nachhaltige psychische Wirkung auf mich. Kann jetzt jeder selbst entscheiden und ich würde jetzt auch hier bloß nicht dazu raten, jemand, der den Kopfstand nicht kann, ihn jetzt im Nachgang der Sendung einfach mal auszuprobieren. Da gehören schon ein paar Kriterien zu, die man erfüllen sollte. Aber ja, also auch Körpertraining, schwimmen gehen, in die Sauna gehen, Yoga machen.
Einfach so kleine Ahnung. Mini-Routinen einbauen.
Also ich wäre nochmal wirklich bei dem Blick, mir ist es noch nie so bewusst geworden mit dem Verändern der Sicht oder der Position, weil auch da, wo du dann in die Psychiatrie gegangen bist, hast du ja deine Position verändert. Du bist aus der einen Routine rausgegangen und bist in ganz was Neues gegangen. Und wenn du ganz am Anfang von der Situation, wo der zu dir gekommen ist und dir gesagt hat, mach mal, wenn du in dieser kleinen Situation vorm Start erst dir gesagt hättest, jetzt gucke ich mal aus einer anderen Sicht raus, ich gehe vielleicht mal aus meinem Haus raus, wie auch immer, ich gucke auf mich anders drauf, dann wärst du vielleicht gar nicht so in diesen Strudel hineingelaufen. Also insofern, das muss ich mir jetzt erstmal nach Hause mitnehmen, Position verändern, Rahmenbedingungen verändern. Also das
Christian
stellt sich bald auf den Kopf. Ja. Was ich im Übrigen auch schön finde, ist, je nachdem, wo man halt wohnt, einfach mal in eine Rooftop-Bar zu gehen und von oben auf die Welt zu gucken, finde ich extremst beruhigend.
Das ist ja auch eine ganz schöne um die Ecke.
Ich weiß, dass du
eine schöne Idee hast. Da gehen wir nochmal zusammen.
Da können wir demnächst mal hingehen, genau. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr gerne, weil dieser Blick ist einfach fantastisch.
Absolut. Was würdest du denn sagen, wie kann man gegebenenfalls auch Nein sagen ohne ein schlechtes Gewissen oder einfach Selbstfürsorge?
Naja, man könnte auch sagen, nein, aber, also jetzt nicht, aber morgen oder heute nicht.
Sprachmuster für Abgrenzung.
Ja, genau. Also einfach sagen, heute kriege ich das wirklich nicht gut hin, komme sehr gerne morgen vorbei, wenn ich vorher, keine Ahnung, im Kopfstand war oder meditiert habe oder was immer einem eingefallen ist. Also ein Nein muss ja nicht auf ewig und in Stein gemeißelt sein. Ein Nein kann für das Jetzt gelten.
Wobei ich ein bisschen dabei bin, ich glaube, alles hat seinen Preis und auch das Nein. Und wir müssen wahrscheinlich zum Teil akzeptieren, dass das schlechte Gewissen da ist. Und wir müssen es wahrscheinlich zum Teil auch ein bisschen aushalten. Und wir müssen es stehen lassen. Wir kriegen es nicht ganz ohne. Wir kriegen das Nein nicht umsonst.
Das stimmt. Und da gehörst du zu den Menschen aus meiner Sicht. Ich kenne keinen Menschen, der ein Nein so gut aushalten kann wie du und der im Übrigen auch Chaos so gut aushalten kann. Das ist ja auch eins deiner Mantras, Chaos auszuhalten. Das ist, finde ich, eine extremst wertvolle, beneidenswerte Kompetenz.
Bei Chaos. Ich bin das Chaos, aber ich halte es nicht aus. Wie man das hinkriegt, ist mir dann auch immer ein Rätsel. Ich bin jemand, bei mir geht der Puls ganz schnell dann hoch. Dann habe ich richtig schnell Stress. Das ist bei mir richtig viel
los. Da kann
sich
Christian wirklich gut abgrenzen und ist da wirklich extrem gut bei sich. Aber nicht aber. Und das ist vielleicht etwas, was man natürlich zum Teil erlernen kann, das glaube ich. Und vielleicht auch erlernen muss. Vielleicht kriegt man ein Stück weit mehr davon, aber auch einfach mit. Ich habe keine Ahnung.
Das ist aber doch schon mal ein ganz guter Abschluss für diese Folge, würde ich sagen. Wir gehen noch mal so ein bisschen dadurch. Also wichtig ist vor allen Dingen, wenn es rund um das Thema Pflichtgefühl versus Selbstfürsorge geht, dass man auf jeden Fall seine Gefühle beobachtet, darauf achtet, wo sind denn eigentlich so die Gefahren in meinem Alltag. Letztendlich liegt der Grund oftmals für dieses Pflichtbewusstsein in unserer Kindheit, Jugend, bei dem, wie wir aufgezogen wurden. Es ist super wichtig, sich vielleicht dann einfach auch mal in Krisen abzugrenzen, das Umfeld zu wechseln, die Perspektive zu wechseln. Auch eine Klinik kann da einfach super helfen. Und ganz wichtig ist einfach auch immer ehrlich nach innen zu schauen. Und was uns bewusst geworden ist, an Krisen kann man definitiv wachsen. Und Schwäche ist ein Zeichen von Stärke, also Schwäche einzugestehen. Und letztendlich, was man sich da immer auch sagen kann, Selbstfürsorge beginnt nicht bei Wellness oder sowas, sondern bei der eigenen Haltung. Und deswegen fragt euch doch einfach mal, was brauche ich wirklich jetzt, heute und langfristig? Und Pflichtgefühl darf auch nicht zur Falle werden. Wenn wir uns selbstständig hinten anstellen, brennen wir irgendwann. Und das habe ich am eigenen Leib erfahren und bin ganz froh, dass ich heute hier sitze und nicht mehr ausgebrannt bin. Und deswegen danke, dass ihr dabei wart und danke für die schöne Folge.
Danke,
sehr
Lars.
Gerne.
Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.